Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Am Mikrofon für Sie David Rühl. Ein Feuer, das brennt. Der heilige Antonius von Padua. So der Titel dieser Sendung. Heute, also am 13. Juni, gedenkt die Kirche des heiligen Antonius von Padua. Unter den Heiligen erfreut er sich bei den Gläubigen besonderer Beliebtheit. Schon zu Lebzeiten galt er als bedeutendster Prediger seiner Zeit. Mit seiner Redegabe begeisterte er seine Mitmenschen und bewegte sie zur Umkehr zu Gott. Dafür nahm er größte Mühen in Kauf. Auch schwierige Zeitgenossen, wie zum Beispiel gefährliche Straßenräuber, zählten zu seinen Adressaten. So groß war seine Begeisterung für das Evangelium, dass er mangels Zuhörerschaft sogar einem Schwarm von Fischen begann, von der Herrlichkeit Gottes zu erzählen. Uns heute gilt Antonius besonders dann als treuer Helfer, wenn es ums Wiederfinden verlorener Gegenstände geht. In dieser Sendung erfahren Sie, was uns Antonius von Padua heute zu sagen hat, wie er uns auf unserem Weg mit Gott bereichern und helfen kann. Ich begrüße unseren Gast und Referenten heute, Pfarrer in Ruhe, Klaus Schönebeck von der Gemeinschaft Notre-Dame de Vie. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus Drolshagen im Sauerland. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott, herzlich willkommen, sage ich auch aus dem schönen Sauerland.
Schön, dass Sie heute bei uns sind, Herr Pfarrer Schönebeck. Ja, was begeistert Sie persönlich am heiligen Antonius?
Ja, nun muss ich sagen, ich habe den heiligen Antonius eigentlich ziemlich lange vernachlässigt. Ja, und konnte mit ihm eigentlich nicht so viel anfangen. Ein junger Mann, so wird er ja meist dargestellt, mit dem Kind auf dem Arm. Ja, was mich mit ihm verbindet, ist eigentlich, dass dieses, was schon erwähnt wurde oder begeistert, dass er so entflammt war von der Liebe zum Evangelium, von der Liebe zu Jesus Christus und dass er so viele Menschen mitgerissen hat. Im Alltäglichen ist der heilige Antonius mir ein großer Helfer, weil ich manchmal etwas suche. Und meistens sage ich dann mal, so, Antonius, du weißt, ich muss jetzt weg und wo ist der Schlüssel oder ich finde etwas unter meinen Papieren nicht. Das sind so die Alltagserfahrungen, die jeder von uns so gemacht hat. Sicher, das ist jetzt, man kann darüber lächeln und sagen, naja, aber die Heiligen sind wirklich eine Wirklichkeit. Und das Vertrauen, das wir zu den Heiligen haben, und Antonius, jeder Heilige hat ja so ein besonderes Charisma, und Antonius ist eben so der volkstümliche Prediger, wie früher wie die Franziskaner eigentlich sind oder sein sollten, der eigentlich der für alle da ist. Und so hat Gott ihm sicher auch die Gnade gegeben, dass er für alle Anliegen der Menschen da ist. Und das ist das, was mich am heiligen Antonius so begeistert. Und diese Liebe zu unserem Herrn. Und dass er eben für alle da ist und dass ich das auch im Alltag manchmal bei diesen Kleinigkeiten merke.
Ich bin neugierig und freue mich jetzt sehr darauf, mehr noch zur Person des heiligen Antonius von Padua zu erfahren. Bitte schön, Pfarrer Klaus Schönebeck.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal einen herzlichen Gruß. Ich möchte eigentlich heute beginnen mit dem Tagesgebet zum heiligen Antonius. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Diener im heiligen Antonius von Padua, allmächtiger und ewiger Gott, du hast deiner Kirche im heiligen Antonius von Padua einen machtvollen Verkünder des wahren Glaubens und einen Helfer in der Not geschenkt. Gib, dass wir nach seinem Vorbild ein christliches Leben führen und in allen Nöten deine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
Amen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Gebet wird schon eines deutlich. Ein machtvoller Verkünder des wahren Glaubens. Ich glaube, das ist die Aktualität des heiligen Antonius heute. Und das ist das, was mich, wie schon erwähnt, auch begeistert, weil ich eigentlich auch zum Glauben gekommen bin durch Verkünder des Glaubens. Der Helfer in der Not. In der Not nicht nur. Wir kennen Antonius eben, wie auch schon erwähnt. Er ist ein Nothelfer, wenn wir es vergessen haben. Und erstaunlicherweise können viele diese Erfahrung von uns teilen, dass er da auch, dass uns da auch immer wieder Hilfe kommt oder dass plötzlich uns einfällt, ach ja, da habe ich das und das hingelegt. Ja, aber dieser Helfer in der Not ist Antonius eigentlich schon zu Lebzeiten gewesen. Und da werden wir auch, das werden wir heute auch erfahren. Also es ist, Antonius ist nicht einer, der auf dem Podest hoch erhoben als Heiliger steht, sondern er ist einer, der mitten unter den Menschen war und ich meine auch heute noch ist. Er ist eben ein liebenswürdiger Heiliger. Er wird ja meist dargestellt, natürlich im Ordensgewand der Franziskaner, im braunen Ordensgewand. Und zu seiner Zeit war das ein aschgraues Gewand. Und natürlich auch meistens das Jesuskind, das auf einem Buch sitzt, das auf seinem Arm ist und eine Lilie, die er in der Hand hält. Das sind so die bekanntesten Attribute des heiligen Antonius. Und diese Attribute haben natürlich was mit seinem Leben zu tun. Es ist ja bei jedem Heiligen gibt es bestimmte Attribute, die etwas mit dem Leben dieser Heiligen zu tun haben. Bei Antonius, die weiße Lilie ist klar für uns, wie auch beim heiligen Josef, die Reinheit, die Klarheit. Das sitzende Jesuskind, da kommen wir nachher noch einmal drauf zu sprechen, das ist seine Liebe zu Jesus war so groß, dass Jesus ihm als Kind erschienen ist. Und Kind ist das Zeichen der Einfachheit, das ist das Zeichen des Vertrauens. Ein Kind, die Jesus-Kind-Darstellung, drücken das meist im Karmel auch besonders aus. Die Menschwerdung, Gott ist Mensch geworden, die Nähe Gottes. Das Buch, natürlich, Antonius war ein großer Gelehrter, das ist uns vielleicht manchen auch nicht so präsent. Und vor allen Dingen, und das ist das Erstaunliche, also früher habe ich auch versucht, Bibelverse auswendig zu lernen und einige kann man ja auch auswendig. Aber von Antonius wird gesagt, er konnte die ganze Bibel auswendig, so ein gutes Gedächtnis hatte er. Er konnte also ganz einfache, ganz schnell Dinge aus der Bibel zitieren. Dieses Buch, nicht nur das Buch des Gelehrten, sondern eben die Heilige Schrift, die Kraftquelle. Das sind die Zeichen oder das sind die Dinge, die denen Antonius dargestellt wird. Die Attribute. In vielen Kirchen gibt es zur Antonius-Figur einen Opferkasten, da steht drauf Antoniusbrot. Antonius hat den notleidenden Menschen geholfen und zur Seite gestanden, hat sich auch eingesetzt für Gerechtigkeit. Ich weiß es nur von den Franziskanern in Konventualen, dass dieses Geld, was dort früher Caritas, vielleicht auch heute noch für Caritas-Zwecke, Antoniusbrot ist das Geld für die Armen. Also die Franziskaner, Konventualen, soweit wie ich weiß, auch gerade in Padua, sie haben Missionsstationen und zur Unterstützung eben auch nicht nur ihrer Mission, sondern wirklich im sozialen Bereich für die Armen. Wir haben, wie schon erwähnt, Antonius, also heute, 13. Juni, ist sein Sterbetag. Und am 17. Juni, das war ein Dienstag, 1231, wurde er beigesetzt. Einige von Ihnen werden wissen, dass der Dienstag, der Tag seiner Beisetzung, besonders dem heiligen Antonius gewidmet ist, geweiht ist. Ich persönlich halte das so, dass ich jeden Dienstag zum Antonius ein Gebet spreche und dass ich ihn an diesem Tag eben auch besonders verehre. Wir sagen alle Antonius von Padua, aber eigentlich ist es Fernando aus Lissabon. Antonius wurde 1190 in Lissabon, als Ferdinand Martim de Bulhoes Tavares, das, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ich kann kein Portugiesisch, geboren. Er entstammt einer sehr reichen Adelsfamilie und einer sehr einflussreichen. Man nimmt 1190 als sein Geburtsjahr an, weil Antonius mit 36 Jahren gestorben ist, und das war 1231. Einige Wissenschaftler waren da sehr unsicher, weil es kein Taufbuch gibt. An damaliger Zeit wurden nicht wie später die Taufen eingetragen, so dass man gut datieren konnte. Natürlich, aufgewachsen in einer Adelsfamilie, hat er eine standesgemäße Ausbildung erhalten. Und das war in Lissabon damals, die Eltern wohnten nicht weit von der Kathedrale, und das war die Kathedralschule. Wir kennen das in Deutschland auch, es gab die Domschulen. Und so ist er eigentlich aufgewachsen mit all den Privilegien, die dieser Stand mit sich bringt. Und seine Berufung von zu Hause aus, von familiärer Seite aus, war natürlich, ein Ritter zu werden, ein Kämpfer, sich einzusetzen, eine Karriere zu machen. Doch Fernando entdeckte recht früh, wie fragwürdig und oberflächlich das gesellschaftliche Leben, in dem er aufgewachsen war, ist. Der Reichtum, das Ansehen, die ausgelassenen Feste, das Konkurrenzdenken, auch oft einer will besser sein als der andere, das alles übte auf Fernando auch einen gewissen Reiz und Einfluss. Er hatte, das ist überliefert, auch dort einen guten Stand. Aber er entdeckt immer mehr doch, dass das alles fad und öde ist, dass das sein Herz letztendlich nicht ausfüllt und auch nicht seinen Geist. Es blieb eine Leere, vor allen Dingen eine Sehnsucht nach mehr, eine Sehnsucht nach Erfüllung. Und so ist er mit 16, hat er sich mit 16 Jahren entschieden, in einen Orden einzutreten und Priester zu werden. Er wollte ganz für Gott und seine Nächsten leben. Ganz klar war für ihn das nahegelegene Kloster der Augustiner Chorherren. Natürlich, da hatte er eine Beziehung dazu. Er kannte das aus dem Stadtbild heraus. Sicher ist die Familie sicher auch dort zum Gottesdienst gegangen. In São Vicente de Fora trat er 1210 ein. Und er wechselte dann 2 Jahre später in ein Augustinerkloster, Chorherrn, nach Santa Cruz in Coimbra. Dort vollendete er seine Ausbildung. Der Wechsel nach Coimbra ist ja noch bekannt durch den Carmel in Coimbra, in dem die Schwester Lucia lebte. Dieser Wechsel hatte einen Grund. Fernando wollte wirklich ganz in der Nachfolge Christi stehen. In Lissabon hatte er die Familie. Er hatte seine Freunde, die ihn schätzten, die ihn liebten und die er auch gerne hatte. Und seine Verwandten, sie besuchten ihn natürlich. Und er kam nicht zu der Ruhe, zu dieser, die er suchte, zu dieser Tiefe und Gottverbundenheit, die er suchte, die er sehnte. Er spürte, all das lenkt mich vom Wesentlichen ab. Und das war eben, so reifte der Entschluss, und so zog er die Konsequenzen, nach Coimbra zu gehen, um im Gebet und in der Stille ganz für Gott da zu sein. Und er hatte einen enormen Wissensdrang auch. Er wollte das Wort Gottes viel besser verstehen Und durch die Schriften der Kirchenväter wollte er viel tiefer hineinwachsen in unseren Glauben. Er bekam dort in Coimbra, das war eine damals zur damaligen Zeit eine sehr berühmte Schule und auch eben auch fürs Land eine an der für die Wissenschaft große Schule, geprägt von großen Menschen, von Professoren, die tief im Glauben waren und die Wissenschaft ihrer Zeit vermittelt haben, ihren Studenten aus dem Glauben heraus eben. Und es waren ja meist auch Augustiner Chorherren als Professoren. Er vollendet die Studien dort mit seiner Priesterweihe am 1212 und lebt dann im Kloster in Coimbra weiter als Chorherr und studiert auch weiter. Und da passiert etwas. Fernando lebt da so in dieser tiefen Gottverbundenheit, in dieser Liebe zu Gott und in der Liebe zur Wissenschaft. Und 1219 klopft an diesem Kloster eine Gruppe Franziskaner. Gerade Franziskus lebte noch, also ein junger Orden, eine neue Gemeinschaft, eine neue geistliche Bewegung. Es war damals so üblich, dass die Ordensleute, die unterwegs waren durch die Verhältnisse der unsicheren Straßen, dass sie in Klöstern dann immer übernachteten. Diese Franziskaner wollten nach Marokko. Sie kamen von Italien und wollten in Marokko eben für Christus Zeugnis geben, evangelisieren. Fernando hatte gerade die Aufgabe in dieser Zeit, Gäste zu betreuen. Und so lernte er diese Franziskaner und auch die Spiritualität von Franz kennen. Die Minderbrüder, so nannte man sie, beeindruckten den jungen Mönch zutiefst. Er empfand sie als froh und überzeugend. Das war natürlich, er kommt als hoher Wissenschaftler, als hoher großer Studierter und trifft auf junge Leute, die ja, die nicht so gebildet sind, aber die einen Eifer haben. Die überzeugen nicht mit ihrem Verstand, sondern mit ihrem Herzen. Das beeindruckt ihn. Diese Begegnung wirkt im Leben des Fernando eine Wende. 1219 zieht diese Gruppe nach Marokko, um eben in die muslimischen Länder das Evangelium zu verkünden. Und bereits 1220 kommen ihre Leichname wieder zurück nach Portugal. Ihre Reliquien, denn sie sind Märtyrer und wurden dann auch heilig gesprochen. Und sie werden in Coimbra beigesetzt, in der Kirche, die eigentlich dem portugiesischen Königshaus als Begräbnisstätte diente. Aber da spüren wir auch die Hochachtung vor diesen Märtyrern, dass sie an diesem Ort beigesetzt wurden. Ihr Schicksal weckte in dem jungen Fernando das Verlangen, sie nachzuahmen, und Zeugnis für Jesus Christus zu geben. Es war für ihn ein Signal. Und er spürt, ja, ich möchte eigentlich genauso sein und genauso werden wie sie. Also Franziskaner, so einfach zu leben. Und Märtyrer. Augustiner Chorherr hatte durch seinen Stand ein sicheres Leben. Und das will er aufgeben. Alle Sicherheiten auch seines Standes, dadurch ist er Chorherr geworden. Und er bittet seinen Prior, also seinen Oberen, Franziskaner werden zu dürfen. Um Entlassung bittet er aus dem Augustiner Chorherrnstift oder Kloster. Und der Prior erteilt ihm diese Erlaubnis. Natürlich hat er vorher auch den Provinzial der Franziskaner, der auch in Coimbra weilte, aufgrund anlässlich der Beisetzung der Mitbrüder, von ihnen hat er natürlich zuerst die Zustimmung erlangt. Und das geht damals anders als heute. Geht alles ganz schnell. Haben wir heute ja manchmal lange Prozesse, bis einer wenn einer wechseln möchte in einen anderen Orden. Aber damals war das noch ganz einfach, denn schon bereits, muss man vorstellen, er spricht mit seinem Oberen, der Obere sagt ja, vorher hat er sich schon erkundigt bei den Franziskanern. Und am nächsten Tag steht dieser Prior, dieser Guardian, vor der Tür mit der aschgrauen Kutte, kommt er ins Kloster der Chorherren und im Beisein, das ist auch eigentlich ein schönes Zeichen, ein gutes Zeichen, im Beisein der bisherigen Mitbrüder, also nicht, dass man da Konkurrenzdenken hat oder so, sondern man akzeptiert die Berufung des Fernando. Im Beisein seiner Mitbrüder legt Fernando das feine Gewand der Augustiner-Chorherren ab und wurde mit der rauen Kutte der Franziskaner bekleidet. Und für ihn ist das wie damals von Lissabon der Wechsel nach Coimbra, für ihn ist das wieder eine ganz klare Entscheidung, Trennung von des bisherigen Lebens mit allen Konsequenzen. Und wenn das so absolut ist, ist es für ihn klar, ich möchte als Zeichen dafür nicht mehr Fernando heißen. Ich möchte einen neuen Namen annehmen. Und er nimmt den Namen Antonius an. Antonius, der Wüstenvater, ist für ihn da das Vorbild Antonius von Ägypten. Und jetzt öffnet sich ihm die Welt, denkt er. Jetzt tue ich das, was die fünf Märtyrer nicht tun konnten. Und ich möchte genauso ein Zeuge Jesu Christi werden und ich möchte auch genauso ein Märtyrer werden. Das lässt ihn nicht los, dieses Zeugnis. Ich möchte mein Leben hingeben für Christus. Schließlich der Franziskaner Provinzial gibt die Erlaubnis und stellt ihm einen spanischen Bruder, Mitbruder zur Verfügung, oder die müssen ja natürlich, wir wissen es aus der Schrift, die Apostel werden zu zweit gesandt, man geht immer in einer Gruppe oder mindestens zu zweit. Philippus, ein Spanier, wird ihm zur Seite gestellt. Sicher auch sprachlich, Portugiesisch, na gut, Portugiesisch ist noch eine ziemlich eigene Sprache, aber zumindest vom kulturellen Kontext, denke ich mal, ist das so gewählt worden. Und sie steigen in ein Schiff, das Schiff soll sie nach Afrika bringen. Und was passiert? Antonius ist in der großen Freude, auf dem Weg zu sein. Er erkrankt an Malaria. Im Land angekommen, litt er weiter an dieser Krankheit, es trat keine Besserung ein. Und letztendlich ist klar, auch die Pflege, es bringt nichts, die Pflege hilft nicht, er muss zurück in die Heimat. Durchkreuzte Lebenswege. Manch einer von uns hat vielleicht auch Ideale gehabt, sei es als Priester, als Familienvater oder als jemand, der bestimmte Dinge sich vorgenommen hat, das will ich im Leben erreichen. Und das ist mein Ziel, da geht mein Herzblut hin und auf einmal eine Krankheit oder etwas anderes durchkreuzt Lebenswege, das kennen wir. Was ist nun aus seinen Plänen geworden? Er wollte doch für Gott streiten, das Evangelium verkünden. Warum lässt Gott so etwas zu? Das ist ja auch oft die Frage, Gott, warum lässt du das zu? Doch Gott will den Antonio und vielleicht auch manche einen, der so eine Lebenserfahrung hat, in eine führen. Er will sie tiefer führen. Es ist manchmal eine neue Berufung, die dadurch aufbricht. Oder nicht nur manchmal, wenn es von Gott ist. Es ist eine Zurüstung für etwas anderes. Gott rüstet seine Boten zu. Antonius muss lernen, nicht der eigene Wille zählt, sondern Gottes Wille zählt. Antonius muss lernen, dass Gott anders ist als wir. Antonius muss lernen, sich auf Gott ganz einzulassen. Ganz zu vertrauen. Ja, und so geht das Schiff nicht nach Spanien, sondern es bricht wieder ein großer Sturm auf. Das Schiff wird hin und her getrieben. Und auf einmal landen sie nicht in Portugal oder Spanien, sondern in Sizilien. Antonius und auch wir müssen oft lernen, dass Gottes Wege andere sind. So nimmt Gott uns in seine Schule. Und da, wo wir Situationen und Scheitern annehmen, kann etwas Neues wachsen, was uns jetzt noch gar nicht so klar ist. Gott formt Antonius, Gott formt uns Menschen, beschneidet uns wie einen Weinstock, damit wir mehr Frucht bringen. Antonius versteht nicht, warum die Situation so ist, wie sie ist. Aber er vertraut Gott. Er nimmt die Situation an, jetzt plötzlich auf Sizilien. Es geht ihm nicht so sehr um etwas Großes zu erreichen. Er will es, aber er spürt, ich muss mich in Gottes Willen ergeben oder das Dunkle, was jetzt in meinem Leben da ist. Die Ernüchterung, plötzlich in der Fremde zu sein, Italienisch nicht zu können, die Ernüchterung ist groß. Doch in Messina werden sie von ihren Mitbrüdern liebevoll aufgenommen. Gottes Pläne erkennen wir oft nicht, aber wir haben Menschen und Situationen, wo wir spüren, dass wir aufgenommen, angenommen, geborgen sind. Das spürt Antonius, obwohl er auch nicht weiß, wie es weitergeht. Antonius nimmt die Situation ohne Murren und Fragen an und lässt sich von Gott überraschen. Er stimmt in die dunklen Pläne Gottes ein. So betet Gott Glaubensboten. Und Antonius weiß, Gott macht keine Fehler. Dieses felsenfeste Vertrauen, das ist wichtig, auch für uns in unserem Leben. Und so wie Antonius lernt, so muss manch einer von uns auch oder kann manch einer auch von uns lernen, nämlich das Loslassen von den Plänen, von manchen Plänen und die Führung des Heiligen Geistes sich überlassen. Das Wichtige, Antonius weiß, sich in Gott geborgen. Alles andere zählt nicht. Gott wird sorgen. Dieses große Vertrauen können wir vom heiligen Antonius lernen. Antonius erfährt nun, dass Pfingsten 1221 in Portiuncula das Generalkapitel des Ordens stattfindet mit Franziskus. Und es ist für ihn klar, ich muss dahin. Und so wandert er mit seinen Mitbrüdern nach Portiuncula. 3000 Franziskaner kommen da zusammen. So ein großes Ordenskonzil, kann man sagen. Und Antonius hat keine richtigen Vorstellungen für das, wie es in seinem Leben weitergeht. Aber er denkt, ich muss dorthin. Vielleicht Gott wird führen. Vielleicht werde ich dort meinen Weg erkennen. Antonius ist ein Fremder für sie, ein unbeschriebenes Blatt, der nicht mal einmal richtig Italienisch kann. Und Antonius ist vielleicht auch zu schüchtern, jemanden anzusprechen. Da jedenfalls endet dieses Mattenkapitel, so nennt man das. Diese Ende des Konzils, diese Zusammenkunft, ist für Antonius eigentlich ein Desaster. Er steht da und weiß nicht, wie es weitergeht. Und keiner der Mitbrüder hat ihn angesprochen. Kommst du mit zu uns? Oder keiner gibt ihm eine Aufgabe. Nichts. Niemand wollte ihn. Er bleibt sich selbst überlassen. Das kennen wir auch. Die Zukunft ungewiss. Und die Rückkehr nach Portugal war für ihn ausgeschlossen. Ganz auf Gott geworfen. Hat er sich geirrt in seiner Berufung? diese Fragen, die auch in uns aufkommen, wenn scheitern oder wenn wir in Situationen stehen, so ähnlich wie Antonius. Doch Antonius, er bleibt gelassen, weil er sich Gott übergeben hat. Er vertraut. Es ist nicht seine Sache. Gott sorgt. Und schließlich erbarmt sich der Provinzial von der Romagna, also italienische Provinz. Gratian heißt er und nimmt den Antonius mit. Er sieht ihn da, er hat Erbarmen und er denkt, ach, ich schicke ihn in die Einsiedelei Monte Paolo, die zwischen Rimini und Bologna liegt. Dort kann er sich erstmal holen, dort kann ich mal gucken, was aus ihm wird und wie wir ihn einsetzen können. Die Franziskaner hatten immer Einsiedeleien, wo sich immer wieder die einzelnen Brüder zurückgezogen haben zum Gebet und um bei Gott zu sein, um einfach auch aufzuspannen. Und das war wohl das einzig Richtige, was Antonius passieren konnte. Dort in der Natur konnte er Luft holen, konnte sich erholen, konnte seine Gedanken ordnen, konnte auftanken. Und er als Stadtmensch genießt die Natur, er genießt auch das Menschen, also den Kontakt mit seinen Mitbrüdern, aber auch mit Menschen, die Rat suchen. Und sein Dienst dort ist der Reinigungsdienst, der wäscht Geschirr, spült Geschirr, schrubbt die Böden. Also Antonius ist nicht oder hebt nicht den Gelehrten heraus, sondern er ist Bruder, einfacher Bruder. Und später schreibt Antonius, jedermann gilt das, was er vor Gott gilt und um nichts mehr. Das Tor zum Himmel ist niedrig, und wer eintreten will, muss sich sehr tief beugen. Und das tut er in dieser Einsiedelei. Und jetzt werden wir uns in einem Moment, wo wir Musik hören, einige Gedanken werden, die uns jetzt kommen, dass wir die einfach so mal vor Gott sind, das überdenken, was wir jetzt gehört haben.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, ein Feuer, das brennt, der heilige Antonius von Padua, unser Thema heute. Wir hörten schon einiges über das Leben des Antonius, wie er vertrauen musste, Stille halten und ja, den Plan Gottes an sich geschehen lassen musste, in sehr großer Hingabe und sehr großem Vertrauen. Hören wir jetzt weiter Pfarrer Klaus Schönebeck.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Heilige Geist hat ihn wirklich immer auch geführt. Wir sehen jetzt Antonius in dieser Einsiedelei, die niedrigsten Dienste tun, in Armut, in ganz einfacher Schlichtheit. Ja, so formt Gott auch Menschen. Antonius sagt nicht, ich bin der große Gelehrte, ich habe studiert, ich könnte doch eigentlich viel mehr fürs Reich Gottes tun. Nein, Antonius geht in diese Armut hinein, weil er es als Willen Gottes sieht. Er gibt alles auf. Und Gott ist nicht so, dass er einen erniedrigt und jetzt, er hat alles aufgegeben, jetzt ist Antonius der für immer einer, der Geschirr spült und Böden schrubbt. Nein, Gott hat das ganz bewusst getan, damit seine Größe, Gottes Größe in Antonius auferstehen kann, damit der Heilige Geist wirklich tief ihn führen und leiten kann. Deshalb musste Antonius erstmal so weit runter. Manchmal ist in unserem Leben ja auch so, das Scheitern, wir sehen das dunkel, manchmal, wenn wir es annehmen, auch plötzlich, manchmal bricht plötzlich etwas ganz Neues auf. Wir spüren, dass alles auch einen Sinn hatte. Und Antonius wird jetzt mitgenommen, der Provinzial geht zu einer Priesterweihe bei den Dominikanern in Forli und nimmt Antonius mit. Der braucht ja auch mal ein bisschen was, der muss auch mal was erleben, denkt er sich, er will ihm was Gutes tun. Und nach dieser Priesterweihe ist es immer so, dass man ein Dankwort spricht, eine geistliche Ansprache hält. Aber keiner von den Franziskanern und von den Dominikanern, die ja gelehrte Menschen sind, hatte sich darauf vorbereitet. Jeder hat sich wohl auf jeden verlassen. Das kennen wir ja auch, dass manchmal so eine Dinge passieren können. Und alle drücken sich davor, ja, nein, ohne Vorbereitung mache ich nicht, nein, nein, weil sie ja auch sich nicht bloßstellen wollten. Und dann dachte der Provinzial, der Pater Grazian, Bruder Grazian, nein, dann, ich spreche jetzt den Antonius an, der wird das im Gehorsam machen, ist ja ein demütiger Bruder. Jeder weiß, dass der Küchenhelfer ist und dass er nicht, dass er ein ganz armer, einfacher, schlichter Mensch ist, der nicht groß reden kann. Und jeder wird Nachsicht mit ihm haben. Und das, jetzt kommt die Stunde Gottes, jetzt kommt die Stunde der Entdeckung. Antonius erhob sich im Gehorsam und begann zu reden. Langsam, etwas stockend. Und fing dann an, vom Heiligen Geist so erfüllt, beredsam eine Ansprache zu halten. Angestaute Begeisterung riss ihn fort. Die Gedanken aus seiner Chorherrenzeit in Portugal flogen ihm zu. Also all das Wissen, das plötzlich, das im Gebet und in der Tiefe der Einsiedelei sich setzen konnte und sich noch, ja, möchte ich sagen, noch verfeinert hat, geistlich verfeinert hat und vertieft hat. Eine hinreißende Predigt, eine hinreißende Ansprache, die alle sind atemlos staunen. Über diesen einfachen Bruder, diesen aus Portugal, der ja auch noch einen starken Akzent hat. Unerwartet für alle, was in ihm steckt. Jetzt kann Gott in ihm arbeiten. Er musste erst diesen Weg gehen. Und jetzt entfaltet sich die Kraft Gottes, die ganze Verstandesfähigkeit, die in Antonius war oder ist. Jetzt tritt er in die Öffentlichkeit. Jetzt wird die Berufung, sein Charisma deutlich. Er ist 27 Jahre und musste viele Umwege gehen. Er ist geformt worden, weil er eben bis in die Tiefe ging, weil er ganz Gott vertraut hat, konnte Gott sich ganz ihm schenken oder seine ganze Fülle des Heiligen Geistes und die Gaben, die im Antonius schlummerten, zur Entfaltung bringen. Und das wird die nächsten Jahre des Heiligen Antonius. Er wird Missionar, Apostel. Gott hat ihn geprägt. Gott hat ihn in die völlige Freiheit der Kinder Gottes hat er ihm geschenkt. Gott will uns ja zur Freiheit führen. Gott will, erwartet ja von uns auch Hingabe und Liebe zu ihm. Gott will ja alles, was in uns ist, zur Entfaltung bringen. Aber wir sind ja manchmal mit unserem Denken und unserer manchmal auch vermeintlich guten Absicht, meistens ja ist ja meist gute Absicht, aber wir sind manchmal vielleicht noch zu menschlich in unserem Denken. Aber hier, Antonius ist diesen Weg gegangen, das erlebt er die Auferstehung. Das Kreuz ist vorbei, die Auferstehung ist da. Er hat ein Wissen und mit diesem Wissen geht er oder wird er geschickt zu den Katharern, zu den Waldensern, also zu denen, die damals die Einheit der Kirche verlassen haben. Ich will jetzt nicht eingehen genau, was Katharer sind. Die gab es in Südfrankreich besonders, die Waldenser in Italien mehr. Und die gibt es ja heute noch, die Waldenser. Gott hat auf die Niedrigkeit des Antonio geschaut, wie die Niedrigkeit Mariens. Und jetzt wird seine Größe deutlich. Die theologische Ausbildung, die er genossen hat, befähigen ihn, als Prediger gegen die Häresien der damaligen Zeit vorzugehen, wie eben schon genannten. Und durch die zurückliegenden Jahre war Antonius auch innerlich gereift und gewachsen. In dieser tiefen Verbundenheit mit Gott, in dieser mystischen Verbundenheit mit Gott. Für Franziskus wird auch auf Antonius aufmerksam und er spürt, dass Gott im Antonius ein Geschenk gemacht hat. Franziskus war immer sehr kritisch gegenüber der Theologie, weil er Angst hatte, dass seine Brüder die Einfachheit verlieren. Und deswegen sträubte er sich lange dagegen. Und in Antonius plötzlich trifft er das, die Antwort, die er gesucht hat. Und er schreibt ihm sogar einen Brief und das mit dem Humor des heiligen Franz, dem Bruder Antonius, meinem Bischof, also meinem Hirten, wünsche ich, Bruder Franziskus, Heil. Es gefällt mir, dass du den Brüdern die heilige Theologie vorträgst, wenn sie nur nicht bei diesem Studium den Geist des Gebetes und der Hingabe auslöschen, wie es in der Regel steht. Also der Geist der Hingabe und des Gebetes, das soll einen Franziskaner prägen. Und so wird Antonius, der Gründer der franziskanischen Theologie, später Bonaventura, großer franziskanischer Theologe. Aber er ist auch Wanderprediger, um Menschen wachzurütteln. Da viele Menschen waren irre geworden an der Kirche, weil die Kirche eben zu reich war, weil sie nach Macht strebte. Und Antonius geht zu diesen Menschen. Er geht in die Gebiete der Katharer, um zu predigen. Und die Menschen lauschen begeistert seinen Worten, denn sie sahen in ihm vor allem den Boten, aber nicht nur Begeisterung war da, sondern auch Widerstand, weil er Vertreter dieser verhassten Kirche war. Also es gab beides. Menschen, die spürten, dass er aus dem Herzen heraus spricht, und Menschen, die gegen ihn arbeiteten oder die ihn hassten, kann man so sagen. Denn Antonius hat viel erleben müssen. Zum Beispiel diese Fischpredigt, die erwähnt wurde, dieses Zeichen, was Antonius gesetzt hat, der wurde total abgelehnt. Man wollte ihn nicht hören. Dann ging er ans Meer und predigte den Fischen, und die Kreaturen Gottes erhoben ihre Häupter. Also die Fische kamen aus dem Wasser heraus und sahen und hörten dem Antonius zu, und die Katharer oder die Kirche verlassen hatten, sie spürten dann, dass es Gottes Kraft ist, und dadurch hat er viele Bekehrungen bewirkt durch diese Zeichen. Oder es gibt noch mehrere Zeichen, die ich heute aufgrund jetzt auch unserer Zeit nicht so erwähnen kann. Aber so zog Antonius erstmal durch Südfrankreich und dann später wieder nach Italien, die Gegend von Rimini zurück. Dort war das mit dieser Fischpredigt. Und Antonius ist nicht nur der für die Wahrheit des Glaubens, des Evangeliums. Antonius kennt die Heilige Schrift, und dadurch kann er ja auch viele erreichen, die aus der Heiligen Schrift heraus auch die Kirche kritisieren, die Missstände in der Kirche. Aber nicht nur das, es gab ja auch soziale Missstände. Und er setzte sich ein für Gefangene, für Ausgebeutete und von den Machthabern bedrohte Menschen. Antonius packt also an. Antonius geht nicht Widerständen aus dem Weg, auch auf die Gefahr hin, dass es ihm selbst an den Kragen gehen könnte. Also heute den Mut zu haben, zum Glauben zu stehen, auch wenn man in der Presse oder sonst wie vielleicht ausgegrenzt wird, oder wir wissen das von einigen Bischöfen, leider nur einige, die klare Worte haben und wie die Medien mit ihnen umgehen und von anderen Bischöfen, die von Medien sehr geliebt werden. Wir wissen auch warum. Aber ich möchte das nicht ausfalten, das ist nicht Thema unseres. Antonius ist also klar. Antonius weicht nicht zurück. Und das können wir auch in unserer Zeit für uns heute lernen, nicht? Aber Antonius merkt auch seine körperliche, seine menschliche Schwäche. Er zog sich bei Problemen immer wieder auch in die Einsamkeit zurück, nachzudenken, zu meditieren, zu beten. Und schließlich 1231, sein Todesjahr in der Fastenzeit, hält er die Fastenpredigten in seiner Stadt, die langsam seine Lieblingsstadt wurde, also Padua. Er predigte jeden Tag und die Predigten hatten Konsequenzen bis in die tagespolitischen und gesellschaftlichen Bereiche hinein. Die Umkehr- und Bußpredigten, die Antonius von Padua hielt, führten nicht nur sehr viele Menschen zum Sakrament der Beichte zurück, sondern sie veranlassten die Menschen auch konkrete und praktische Handlungsschritte zu unternehmen. Ein besonderes Problem seiner Zeit und in dieser Gegend stellte dabei das Unwesen der Geldverleiher und der neu entstehenden Banken dar. Es geht hauptsächlich um die Wucherzinsen, die er anprangert, dass Menschen in den Ruin getrieben werden dadurch. Und mit mahnenden Worten geißelt er diese menschenverachtenden Zustände. Und er trifft auf offene Ohren. Der Rat der Stadt Padua ist von der Botschaft des Antonius mitgerissen und beschließt das Schuldengesetz. Danach darf nicht, wie bisher üblich, ein Schuldner seiner Freiheit beraubt werden, wenn er zahlungsunfähig ist. Also Antonius bewirkt auch im sozialen Bereich vieles. Dem heiligen Antonius ist also ein Gesetz zu verdanken, das Menschen schützt. Und dadurch hat Antonius die Härte der damaligen Schuldrechte gemildert. Also Antonius ist kein weltfremder Heiliger, der sich aus den alltäglichen und gesellschaftlichen Dingen heraushält. Er versucht, den Alltag zu verändern auf allen Ebenen, das aus dem Geist Gottes heraus. Und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Antonius, also auch ein Vorkämpfer christlicher Soziallehre, sicher ungeahnt für viele Hörer jetzt, dass Antonius auch in dieser Weise ein großer Heiliger ist. Und schließlich, hat sich so eingesetzt für das Reich Gottes, für die Gerechtigkeit und Frieden, für Versöhnung und dass das Evangelium wirklich leuchtet, dass er schließlich ans Ende seiner Kräfte kommt. Er zieht sich zurück. Antonius hat natürlich auch viele gute Freunde. Und so geht er auf das Gut des Grafen Tiso, der 20 Kilometer von Padua entfernt ist. Und dort ist Natur, Wald und er hat Ruhe. Aber so langsam kommt mit 36 Jahren, fällt ihm das Gehen schwer. Ständig hat er Atembeschwerden, ist dick geworden wegen seiner Wassersucht. Es kommt der 13. Juni, er sitzt am Mittagstisch, ihm wird unwohl, seine Sterbestunde naht. Antonius Zustand verschlimmert sich, er verlangt nach dem Sakrament der Versöhnung und am Abend des 13. Juni 1231 stirbt er. Antonius, einer der Spuren hinterlassen hat. Antonius, der Helfer auch bei verlorenen Sachen, das hängt auch damit zusammen, dass ein Ordensbruder ein wichtiges Buch aus dem Kloster gestohlen hat und aus dem Orden austreten wollte. Und dann Antonius betete und betete viel, dass das Buch zurückkommt. Keiner wusste, wo es sein könnte. Und dass dieser Bruder dann die Stadt verlassen will, so wird die Legende berichtet davon, dass er einem Ungeheuer begegnet ist, so Schreck bekommen hat, zurückgegangen ist ins Kloster, Antonius zu Füßen gefallen ist, um Vergebung gebeten hat und das Buch zurückgab. Deshalb ist Antonius der Fürsprecher für verlorene Dinge. Ja, was können wir heute vom Antonius lernen oder was bleibt? Nicht nur, dass wir in der Gemeinschaft der Heiligen und immer auch geborgen sind, dass die Heiligen mit uns gehen und dass ihre Sorge für uns da ist. Und gerade der heilige Antonius in vielfältiger Weise. Aber wir ahnen vielleicht auch jetzt, weshalb er dieser große Fürsprecher ist. Dass er eben für Menschen sich einsetzt, dass er Ungerechtigkeiten und Missstände bekämpft, dass er auch der Papst, damalige Papst Gregor, der hat ihn geschätzt, eben weil er die Wahrheit des Evangeliums verkündete, auch die Missstände in der Kirche sah und bekämpfte. Er bekämpfte sie in Liebe. Das ist wichtig. Er bekämpfte sie in der Einheit der Kirche. Nicht mit Gewalt, sondern mit den Worten des Evangeliums, des Glaubens. Worte des Glaubens, das ist wichtig. Er versucht, die Verlorenen zurückzubringen, viele Menschen wieder das Verlorene zu finden. Gott hat sein Herz mit großer Liebe zu den Menschen und zur Schöpfung erfüllt. Der Geist Gottes kann durch Antonius wirken. Antonius hat felsenfestes Vertrauen, ist uns darin Vorbild, dass wir auch in den dunklen Stunden, wo alles durchkreuzt zu sein scheint oder wo alles wirklich durchkreuzt ist in unserem Leben, das Vertrauen zu haben zu Gott. Und wir können zum einen Antonius bitten, dass er uns dieses Vertrauen erfleht, dass er uns hilft. Die Kirche unserer Tage ist in einer Krise. Wie soll es weitergehen? Was muss reformiert werden? Menschen fühlen sich ausgegrenzt, verletzt. Die Kirche in unserem Land ist gespalten. Gibt es da überhaupt noch eine Hoffnung? Antonius zeigt uns einen Weg. Und meiner Meinung nach gibt es eigentlich für unsere Kirche in unserem Land keinen anderen Weg. Wie sieht dieser Weg aus? Antonius ist aus seiner Gesellschaftsschicht, ausgebrochen. Nicht die Oberflächlichkeit und das Vergnügen, nicht das Machtgehabe auch in der Kirche, nicht Ansehen und Prestige auch in der Kirche, sondern die Hinwendung zu Gott, die Umkehr, das zählt und baut auf. Demut und Bescheidenheit, Gebet und Studium, Wissenschaft ist wichtig, aber wie Heilige Franzis sagt, wenn sie nur nicht den Geist des Gebetes und der Hingabe aufgeben. Häufig mangelt es daran bei allen Überlegungen und Vorschlägen für echte Reformen. Anders geht das nicht in der Kirche, nur so, wie es Franziskus gesagt hat. Und davon lebt Kirche, davon leben wir. Ohne dem stirbt sie, die Kirche, und wird nur ein Machtapparat von gut bezahlten Beamten und Funktionären. Das ist so Antonius' Zeiten ein Problem gewesen, das ist so unseren Zeiten eins. Das ist ein menschliches Problem, ich meine sogar oder vermute zu allen Zeiten. Antonius hat keine Angst, die Wahrheit des Glaubens zu sagen, das Evangelium zu verkünden und Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Leiden wir nicht oft so viel, weil wir das auch von Verantwortlichen der Kirche erwarten und vermissen? Umgang mit dem Nächsten in der Kirche und auch in unserem alltäglichen Leben. Wie sieht es das Miteinander in der Kirche aus? Lassen wir uns prägen vom Heiligen Geist, prägen von dieser Liebe. Die Lektüre der biblischen Schriften, Gebet, Meditation waren für Antonius wichtige Quellen, um für sich Klarheit zu bekommen. Die Kirche hat etwas mit Gott zu tun, muss man manchmal schon sagen. Also Klarheit zu haben, Gott ist die Mitte, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie bekommen wir Klarheit? Wir bekommen doch nur Klarheit, indem wir uns dem Heiligen Geist öffnen. Wie gehen wir mit den großen Problemen heute, Christ zu sein, um? Das Fundament ist kein anderes als die Bibel, als die Heilige Schrift, als das Gebet, die Meditation, die Einheit mit der Gesamtkirche. Verfallen wir in hektischen Aktionismus oder besinnen wir uns auf Gottes Wort? Sehen nur unsere persönlichen Fähigkeiten, die geistigen, die Intelligenz, Oder zählt nicht letztlich, oder muss nicht letztlich mehr der Heilige Geist, der erleuchtete Verstand zählen? Mit großem Einfühlungsvermögen behandelt Antonius die Menschen, die ganz und gar nicht seine Meinung vertreten. Diesen geht er nicht aus dem Weg, sondern, das wissen wir aus der Biografie, spricht mit ihnen, argumentiert sachlich, greift niemanden persönlich an und setzt sich mit ihnen zum gemeinsamen Essen hin. Wie gehen wir mit einander um? Gerade bei Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde, in der Kirche, in der Familie, in unserem Umkreis. Sind wir willens und fähig, uns mit Andersdenkenden argumentativ auseinanderzusetzen? Wollen wir anderer Meinung hören oder geben wir unseren Vorurteilen nach? Was wir weiterhin erkennen können, er zog sich bei Problemen in die Einsamkeit zurück. Nachdenken, zu meditieren und zu beten, Abstand suchen. Auch sonst ging er immer wieder in die Stille und in die Einsamkeit. Er pflegt ein gesundes Gleichgewicht von Aktion und Kontemplation, von Arbeit und Ruhe, so wie der Schöpfer uns das im Schöpfungsbericht sah. Das ist der Schlüssel, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danken wir Gott für den heiligen Antonius, bitten wir ihn um seine Fürsprache und lernen wir von ihm ganz, uns von Gott führen zu lassen. So segne Sie und alle, die zu Ihnen gehören und unsere Kirche, alle, die in unserer Kirche auch Verantwortung tragen, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Spiritualität, ein Feuer, das brennt, der heilige Antonius von Padua, so der Titel dieser Sendung. Heute mit Pfarrer Klaus Schönebeck von der Gemeinschaft Notre-Dame de Vie aus Trollshagen in Sauerland. Ein herzliches Vergelt's Gott an Sie, Pfarrer Schönebeck. Diese Sendung gibt es natürlich zum Nachhören in unserem Podcast-Bereich auf horeb.org oder Sie bestellen sich die Sendung auf CD unter 08328 921 120. Vielen Dank Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung. Am Mikrofon David Rühl.